der Hirt, der besorgt ist um seine Schafe, und zwar um jedes Einzelne, wie wir vor ein paar Wochen miteinander angeschaut haben. Wenn die Gefahren drohen, dann hat der Hirt, der gute Hirt, nur eine Sorge. Er will seine Schafe sicher führen. Er will sie umsorgen, behüten, dass keins verloren geht. Und das Interessante ist, dass wir da sehen, Jesus betet. Jesus betet nicht einfach nur so zum Vater, sondern er betet für dich. Hast du das gewusst? Jesus betet für dich. Das ist gewaltig. Und ich möchte dir das jetzt auch ganz praktisch am Anfang dieser Predigt zusprechen. Ganz egal, was du erlebst im Moment in deinem Alltag, ob es dir gut geht oder nicht gut geht, vielleicht bist du in ganz vielen Nöten drin. Jesus betet für dich. Er steht für dich ein. Du bist ihm nicht gleich. Uns bist du auch nicht gleich. Bei uns darf man auch Gebet in Anspruch nehmen. Das darf man während dem ganzen Gottesdienst, während der Lobpreiszeit, während der Predigt. Jetzt, wenn dich etwas bewegt, geh bitte hin ins Ecke, da warten die Leute, die mit dir beten wollen. Die deine Anliegen vor Gott bringen. Aber nicht nur, wenn man etwas auf dem Herz hat, das einen bedrückt, darf man beten, sondern auch, wenn einem plötzlich etwas in den Sinn kommt, wo man merkt, hey, eigentlich bin ich Gott so dankbar darüber. Ich will ihm das gerne sagen. Geht doch einfach zum Gebetsteam. Auch wenn euch etwas bewusst wird, wo ihr Jesus wollt, Danke sagen. Und wette, dass jemand Anteil hat auch daran, an dem Dank. Nutze das, die Zeit zum Beten. Und du darfst wissen, du bist Jesus nicht egal. Nicht gleich. Jesus betet für dich. Und jetzt will ich die Verse vorlesen. Aus dem Johannes 17, ab dem Vers 20. Da betet Jesus: Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. So wie das Gebet, wo Jesus da betet. Jesus betet für uns. Und es ist interessant, Jesus hat nie von irgendwelchen Organisationen geredet, wo uns manchmal so eine große Rolle spielen. Die verschiedenen Gruppierungen und Kreise, ob man jetzt zu dieser oder zu jener Kirche gehört, das kommt bei Jesus da gar nicht vor. Für wen betet Jesus? Er bittet für die, die an ihn glauben. Und das ist gemeint Jesus. Ich hätte vielleicht erwartet, das Gebet hätte er ja kurz vor seinem Sterben betet. Ich hätte erwartet, dass Jesus so am Schluss von seinem Wirken doch seiner neu entstehenden Kirche irgendwie sagt, und so müsst ihr das machen. Wir hätten das gern, so gewisse Ordnungen. Wir fragen uns, wie soll die Gemeinde geführt werden? Braucht es da einen Bischof oder langt ein Präsident oder einen Vorsitzenden? wie machen wir das konkret? Es gibt so schnell Themen, wo wir uns dann nicht verstehen, wo man sich könnte scheiden. Es wäre doch so viel einfacher, wenn Jesus da Ordnungen gegeben hätte. Aber all die Ordnungen und Verfassungen, die wecken kein Glauben. Ich finde es schön, dass immer wieder neue Leute zu uns finden. Vielleicht ist auch heute Morgen jemand neu da. Wenn man neu so in eine Gemeinde geht, ich habe das auch schon erlebt, dann schaut man um in verschiedene Kirchen und sagt, ja, ich schaue mir mal an, ob ich mich da anschliessen will. Und das ist ja gar nicht so einfach bei dieser Vielfalt an Kirchen, an Gemeinden, die so grundverschieden sind. Manchmal erinnert mich das dann wie so an eine Brautschau. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann schaut man um und sucht die perfekte Gemeinde. Zum Glück gibt es ja noch unterschiedliche Geschmäcker. Sonst hätte jeder die gleiche Braut. Und wenn man dann fragt, jemand, der irgendwo an einem Ort neu in den Gottesdienst gegangen ist, wo der Gottesdienst erlebt hat, wie hast du den Gottesdienst erlebt? Dann ist es mir schon öfter vorgekommen, dass Leute gesagt haben, ja, also die Stühle, die sind brutal unbequem gewesen. Bei euch hoffentlich nicht. Aber die Band, die hat super gesungen. Die sind perfekt gewesen. Aber die Luft ist ein bisschen schlecht. Und wenn man dann fragt, ja, und wie ist es denn mit den Leuten gewesen? Sind die nett gewesen? Ja, also dann hört man, die sind mir sympathisch gewesen oder sind mir unsympathisch gewesen. Ja, aber der Pastor da vorne, der hat immer so grimmig geschaut. Ganz unterschiedliche Reaktionen, wenn jemand einen Gottesdienst zum ersten Mal erlebt. Aber lass dir gesagt sein, egal ob du zum ersten oder zum tausendsten Mal in die Gemeinde kommst, wenn du auf äußere Sachen schaust, wenn du auf Menschen schaust, dann wirst du enttäuscht sein. Darf ich es vielleicht ganz drastisch sagen, bei der Gemeinde von Jesus, da ist es überhaupt nicht entscheidend, ob mir irgendetwas sympathisch oder unsympathisch ist im Zusammensein. Das ist vielleicht bei meinem Freundeskreis so, aber bei der Gemeinde Jesu nicht. Es geht nicht darum, ob die nett sind oder nicht nett sind, ob ich sie gern habe oder nicht gern habe. Wenn wir so fragen bei der Gemeinde Jesus, sind wir völlig auf dem falschen Dampfer. Warum eigentlich? Warum sind wir da zusammen? Und ich habe das, weil es mir so wichtig ist, schon bei einer Gemeindeabend gebracht. Ich habe es beim Mitarbeiterabend, wo wir letztens verbracht haben, gebracht. Warum treffen wir uns da? Treffen wir uns, damit man nette Leute trifft, wo man nach dem Gottesdienst einen mega feinen Kaffee kann geniessen kann? Die man vielleicht am Sonntag dann nach dem Gottesdienst noch könnte treffen, wo man einen Spaziergang kann abmachen oder kann grillieren oder einfach, dass man gute Gefühle hat. Gemeinde Jesu, wir sind da nicht zusammen um der Gemeinschaft willen, sondern um der Gemeinschaft mit Jesus willen. Um das geht es. Und es gibt einen großen Unterschied. Wie in der Gemeinde Jesu geht es darum, dass wir uns gegenseitig auf Jesus hinweisen. Ich hätte am liebsten, dass jeder in unserer Kirche würde sagen, ja, ganz egal, ob du mir sympathisch oder unsympathisch bist, ich will dich näher zu Jesus hinbringen. Ich will, dass du Jesus besser kennenlernst. Ich darf dir helfen, in die Verbindung zu Jesus, die festzumachen und noch weiter reinzukommen. gegenseitig auf ihn hinweisen. Das ist das Zeugnis von der Gemeinde. Und eigentlich bin ich entsetzt, wie viel Gruppen das es gibt. Und uns ist manchmal so, das Äußere ist so wichtig, so entscheidend. Wenn du dir eine Kirche suchst, dann ist Nummer eins wirklich wichtig. Ist es eine Kirche, wo nur die eine einzige Leidenschaft hat, und zwar andere zu Jesus zu führen? Das ist der Grund, warum wir hier Zwettigen wollen Kirche bauen. Wie wir andere Wände zu Jesus führen, zum ersten Mal oder einfach nur näher hin zu Jesus. Wir wollen eine Kirche sein, die nur die eine Leidenschaft hat, andere zu Jesus zu führen. Und das ist eine Gemeinschaft, die auch begleiten kann durch Anfechtungen, durch schwierige Zeiten hindurch. Und der, der jetzt neben dir sitzt, das ist in der Gemeinde Jesus, das ist dann nicht der sympathischste Freund. Kann sein. Aber das ist dein Bruder oder deine Schwester in Jesus. Und da geht es dann gar nicht so darum, eben, er ist es nicht, weil er dir so sympathisch ist. Es darf absolut sein, ich bin begeistert über euch, wie genial wir miteinander unterwegs sind. Und interessanterweise wird man sich mit der Zeit ja auch eher sympathisch, auch wenn man sich am Anfang nicht sieht. Sondern der andere ist Brüder, weil er der Brüder von Jesus ist. Und darum gehören wir zusammen. Über Jesus sind wir miteinander verbunden. Darum sind wir eins. Und von Jesus her wird Gemeinschaft begründet. Auf ihn weisen wir miteinander hin. Eben, wir sind als Gemeinde zusammen, nicht weil wir uns so sympathisch sind, sondern weil wir gegenseitig auf Jesus hinweisen wollen. Und ich lade dich ein, damit einzuklinken und die Gemeinde von Jesus da mitzubauen, dass wir auf Jesus hinweisen. Darf ich dich bitten, Monika, mir die ich habe es vergessen, die Dinge abzumachen. Dann. Genau. Jetzt muss ich da hinten mal ein bisschen anfangen, die Deko abzubauen. Ihr entschuldigt es, aber ich brauche es da vorne. Ich habe nämlich... das Wort auf Jesus hinweisen. Wir wollen auf Jesus hinweisen. Und es ist eigentlich ganz egal, ob die Bänke oder die Stuhlreihe da, wo wir haben, bequem sind oder unbequem sind. Völlig gleich. Eigentlich gleich, ob mir die Musik jetzt persönlich gefallen hat oder nicht gefallen hat. Es geht um etwas anderes. Und es ist eigentlich auch völlig gleich, ob du da oben im modernen Gottesdienst gehst oder du im klassischen Gottesdienst. Völlig gleich. Aber das eine ist wichtig. Wir wollen dir helfen, dass du Jesus erkennen kannst, dass du zu Jesus kannst durchdringen. Wir wollen auf Jesus hinweisen. Dass in dir das Heil von Jesus kann durchdringen. Das, was er vollbracht hat, dass das zur Entfaltung kommt. Das ist gemeint von Jesus, wo wegweist von sich auf Jesus hin. Also, wir sollen eins sein in Jesus, hat es geheißen. Aber das Wort oder die Stelle wird oft zum Überdruss zitiert. Und wahrscheinlich hast du es auch schon gehört. Und ich glaube fast, dass das eins von den missverstandensten Worten in der Bibel ist. Auf dass sie alle eins seien. alle sollen wir eins sein. Was hat Jesus da gemeint mit dem alle sollen wir eins sein? Sollen wir in allen Fragen genau gleicher Meinung sein? Sollen wir identisch sein mit Jesus, dass wir gleichförmig laufen und jeder exakt gleich ist wie der andere? Ich habe in meiner Arbeit als Pastor über viele, viele Jahre immer wieder gemerkt, dass wir unterschiedliche Erkenntnisse haben können von der Bibel. Dass wir zwar die gleiche Bibelstelle lesen, aber die unterschiedlich verstehen. Vielleicht aufgrund von unseren Traditionen, aufgrund von unserem persönlichen Unterwegssein. Und unterschiedliche Erkenntnisse muss man zum Teil auch stehen lassen. Und trotzdem miteinander unterwegs sein, miteinander beten, austauschen und sogar die Unterschiedlichkeit von anderen lernen zu schätzen. Das ist gewaltig, die Vielfalt, die da ist. Was hat denn Jesus gemeint? Hat er gemeint, wir sollen alle genau gleich sein und gleich denken? Es hat geheißen, sieh in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Es geht darum, dass wir mit ihm verbunden sind. In der Bibel sehen wir das Beispiel vom Weinstock, auf das werde ich jetzt nicht näher eingehen, aber wo es darum geht, wo es heisst, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Verbunden mit ihm, andockt bei ihm, wenn du so mit Jesus verbunden bist, dann bist du automatisch auch mit dem Mitbrüder, mit deiner Mitschwester, mit Mitchristen verbunden. Wenn Jesus so in der Mitte von euch steht, er das Zentrum ist. Wenn er das Zentrum ist, dann sind wir im entscheidenden Eis. Und in dieser Stelle steht auch, dass wir einen Auftrag haben. Der Auftrag heisst, wir sollen eins sein, damit die Welt ihn erkennt. Und das ist jetzt wieder so ein Bibelwort, das einfach oft missverstanden worden ist. Überlege mal vielleicht, wie du schon erlebt hast, dass es bei dir zitiert worden ist, wie du es gehört hast. Überall in verschiedensten Kirchen, ich will es mal so ein bisschen vormachen, also damit sie eins sein, damit die Welt glaube. Und dann wird gesagt, also wir müssen alle zusammenstehen, damit die Welt glaubt. Es darf keine Zertrennung geben, das halten die Leute vom Glauben ab. Und eigentlich letztlich der Gedanke dabei, dahinter ist, wenn einer jetzt nicht mitmacht, dann ist er die Schuld, wenn Leute nicht zum Glauben kommen. Merkt ihr das? Der eine, der anders denkt, der innerlich nicht mitgehen kann, der haltet die Leute vom Glauben ab. Und dann ist im Prinzip auch so der Gedanke, also wer jetzt nicht mitmacht in unserer Gruppe, dann schlimm wir zu Brei. Also natürlich, wir sind ja Christen, nicht so. Aber man merkt das dann schon. Und man gibt eigentlich zum Verstehen, der jetzt nicht gleichförmig mitgeht, das ist ein ganz Böser. Der zerstört Einheit. Und der macht sich mitschuldig, dass die Welt nicht zum Glauben kommt. Oder es gibt eine ganz andere Form. Es gibt Leute, die einen extremen Führungsanspruch haben. Und wer sich meinem Führungsanspruch nicht unterordnet, der trennt Christenheit. Und wer will das so etwas auf sich sitzen lassen? Ich will es nochmal sagen, uns ist Einheit auch in der Gemeinde ganz, ganz wichtig. Einheit auch von Christen. Aber interessanterweise wird jetzt bei dieser Stelle etwas, wenn sie zitiert wird, immer weggelassen. Und ich frage mich, warum wird es weggelassen? Ganz oft Sachen, die in der Mitte stehen, vergessen wir. Es heißt nämlich da, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Und jetzt kommt's. Sie in uns. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Wenn wir mit dem himmlischen Vater, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann glaubt Welt. Es geht nicht, es steht nicht, nur wenn sie eins sind, sondern wenn wir, jeder Einzelne und wir als Gemeinschaft mit Jesus verbunden sind, dann glaubt die Welt. Es geht nicht um eine völlige Einheit, um eins sein, dass niemand anders denken darf. Und es geht auch nicht um eine organisatorische Einheit oder um eine Ordnung. Was ist mit den organisatorischen Einheiten? Jesus hat interessanterweise kein Wort darüber verloren. Das Eis werden und Eis sein hätten heiligen Zweck. Das hat der Zweck, dass die Menschenwelt etwas begreifen soll. Die Welt, die so blind ist fürs Göttliche, in dem Gebet von Jesus heißt es, die Welt kennt dich nicht. Aber Menschen in dieser Welt, die von Gott erschaffen sind, die hat er lieb. Die sollen erkennen, wie unvergleichlich wichtig Jesus ist. Die Welt soll eine Ahnung bekommen von dem, dass Jesus mit dieser überirdischen Rettungsaktion etwas Gewaltiges erreicht hat. Und das kann passieren, wenn uns Christenleute nichts, aber auch gar nichts gemeinsam so wichtig ist, wie das, was ich jetzt in dem Bibelvers lese. Aus Philippa 3, Vers 8 bis 10. Da heißt es mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, das ist gewaltig, Jesus darf es kennen, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, schrieb der Paulus. Und dann sagt er weiter, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Wow. Der Paulus dort mal schon, das wünsche ich mir, dass es alles Anliegen ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und so weiter. Er schrieb da noch mehr. Und schaut, unser Gott hat uns mit so einer Vielfalt erschaffen. Er ist so kreativ. Wenn du schon allein nur in die Natur raus schaust, dir anschaust, wie die Pflanzen sind, wie die sind, oder Schon allein jetzt, jetzt kommt dann bald der Winter, der Herbst hat schon voll Einzug gehalten und dann kommt der Schnee. Beim Schnee, ich finde das faszinierend, jede Schneeflocke ist nicht gleich wie die andere. Jede Schneeflocke, ey, ist doch gewaltig. Was für ein kreativer, gewaltiger, grossartiger Gott haben wir. Jede ist anders. Und jeder Mensch von ihm ist ein Original. Und da gibt es verschiedene Traditionen, es gibt verschiedene Erfahrungen mit Jesus. Aber wenn wir aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen, die wir zusammenkommen, wenn wir aus diesen unterschiedlichen Traditionen oder auch Gruppierungen, die wir uns zusammenfinden, da, wenn wir nur die eine Leidenschaft haben, nämlich ihn, Jesus, dann sind wir eins. Dann sind wir eins. Das ist, ich werde euch ein Beispiel bringen, wie bei so einem grossen Orchester. Sinfonieorchester. Da gibt es ja so viele verschiedene Instrumente, die da spielen. Da gibt es Piccolo-Flöte, da gibt es Bratschen, Pauken. Und kein Instrument ist genau gleich wie das andere. Aber wenn es einigermaßen harmonisch sein sollte, dann tun die sich alle auf den Kammerton A einstimmen. Alle ausgerichtet auf einen Ton. Ich habe euch ganz extra da mal etwas mitgebracht. Die Musiker kennen das, die brauchen das nicht, die haben das so im Gehör. Genau. Ich werde es euch mal zeigen, wie das tönt, und dann hören wir, wie die sich einstimmen. Der Kammerton A sich ausrichten auf den Kammerton A. Es kann nur eins sein, eine Einheit sein, wenn alle sich aufs Gleiche in dem Orchester ausrichten. Und zwar auf den Kammerton A. Ausrichten, uns ausrichten auf Jesus hin. Unsere Erwartungen an ihn richten, nicht an Menschen. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die sich auf Jesus ausrichtet und auf Jesus hinweist. Gegenseitig hinweist auf ihn. Wir wollen Versöhnung leben, füreinander schauen, geschwisterlich Acht haben. Und wie gesagt, es geht nicht darum, ob dir jemand sympathisch oder nicht sympathisch ist. Es geht darum, gemeinsam uns auf Jesus ausrichten, dass er Zentrum ist und bleibt. Uns immer wieder auch bei Jesus finden, auch wenn wir wie in jeder normalen Familie auch mal streiten. Das kann es durchaus geben. Die Frage ist, was macht man denn daraus? Wo findet man sich wieder? Damit wir im Entscheidenden eins bleiben, in der Ausrichtung auf Jesus. Und wenn ihr jetzt die fette Wörter lest, dann seht ihr alle auf Auftrag ausrichten. Das heißt, wir sollen uns alle auf den Auftrag ausrichten. Jesus betet für uns, dass wir eins sind, dass wir in ihm sind, als Einzelne, als Gemeinde, dass wir uns ausrichten auf ihn, damit dann die Welt ihn erkennt. Alle uns ausrichten. Und vielleicht habt ihr das entdeckt da beim Kreuz. Kreuzpunkt. Wenn das Kreuz unser Mittelpunkt ist und bleibt, wenn wir uns ausrichten auf ihn, alle miteinander, dann ist das, was Jesus will. wo er drum bittet. Und dann heißt es wieder da in dem Vers, Johannes 17, 23, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Also das Ziel ist, dass die Welt erkennt, wer er ist, aber auch, dass sie geliebt sind. Sie sollen alle, jeder Mensch soll die Liebe von Gott dürfen erfahren. Was ist das für ein Halt für Jesus gewesen, dass er die Liebe, um die Liebe von Gott gewusst hat? In all den Anfindungen, die er gewesen ist, unumstößlich ist es da gewesen, wie es in Johannes 5 steht, der Vater hat den Sohn lieb. Das hat Jesus gewusst. Und er war eingekühlt in die Liebe. Und weder Hunger noch Einsamkeit ist ihm erspart geblieben. Es ist ihm das Erniedrigtwerden und das Sterben nicht erspart geblieben. Aber all die Schrecken, die ihm begegnet sind, haben ihm die Gewissheit nicht rauben können, egal was ich erlebe, ich bin ein Geliebter vom Vater. Der Vater lässt mich nicht allein. Der Vater ist bei mir. Ich bleibe in der Liebe vom Vater eingehüllt. Für ihn bin und bleibe ich der Sohn, über dem er ausruft, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war die felsenfeste Gewissheit von Jesus. Und Jesus betet darum, die Liebe, mit der du mich liebst, die soll innen sein. Er betet darum, dass der Vater, wo ihn, der Sohn, so mega fest lieb hat, dass er uns mit genau der gleichen Liebe einhüllt. Und er betet darum, dass du es darfst erfahren. Aber nicht nur du, sondern auch alle Menschen auf dieser Welt. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir sehen dürfen, dass du für uns einstehst im Gebet. Das ist gewaltig. Wenn ich mir das vorstelle, dass du für mich betest, dass ich dir so wichtig bin. Und du betest für uns, dass wir eins sind in dir, dass wir uns ausrichten auf dich. Und ich bitte dich, schenk du uns das als Einzelne, als Gemeinschaft, als Kirche, dass wir miteinander so unterwegs sind, dass wir uns auf dich ausrichten und auf dich hinweisen. In jeder Begegnung, in jedem Gespräch, dass klar ist, du bist und sollst der Mittelpunkt bleiben bei uns im Kreuzpunkt. Und ich bitte dich, dass die Welt erkennt, wer du bist. In unserer Umgebung, unsere Freunde, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Familie. Dass Menschen dürfen erkennen, dass ihnen die Augen aufgehen und dürfen sehen, wer du bist. Dass sie deine Liebe dürfen erfahren, die Liebe, wo genau die gleiche ist, wo du zu deinem Sohn gehabt hast. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir in dieser Liebe dürfen eingehüllt sein. Danke, ist das nicht nur jetzt im Gottesdienst da, sondern auch wenn wir heimgehen im Alltag. Deine Liebe ist immer für uns da. Und ich bitte dich, dass du uns genau die gleiche Gewissheit ins Herz gibst. Nichts kann mich trennen. Deine Liebe ist immer für mich da. Danke, dass du unter uns bist. Und dass du unser Herz jetzt anrührst. Wir stehen vor dir und danken dir, dass du für uns einstehst und betest und bitte dich, lass du uns wirklich eins sein. Eins sein in dir. Und wir beten dich aus der Tiefe von unserem Herz. Amen.